Ich hätte mich auch in der Ecke sitzen können und sagen, oh, ich habe jetzt MS. Und dann Leben ist vorbei.
Ja.
Oder man macht eben so, hau den Lukas und hau der MS ins auf die Schnauze, auf Deutsch gesagt.
Doch Selbsthilfe hilft. Also das ist das Beste, was mir passieren konnte.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und diesmal geht es um MS. Vielleicht habt ihr das ja auch schon immer mal wieder gehört. MS steht für Multiple Sklerose und das bezeichnet eine komplizierte und auch immer noch nicht richtig erforschte Nervenkrankheit. Die Betroffenen im wahrsten Sinne des Wortes nerven kann, die teilweise zu schweren Gehbehinderungen, Einschränkungen in der Bewegung führen kann und natürlich auch zu Schmerzen. Wie es ist, mit dieser Krankheit zu leben, wie es ist, diese Diagnose auch über erstmal zu bekommen und wie man dann aber trotzdem sein Leben meistert, auch sehr gut meistert, das werden wir uns unsere heutigen Gäste in dieser Sendung verraten. Und damit herzlich willkommen, sagt Oliver Geldener. So, und jetzt haben wir hier bei uns Malina und Britta, beide betroffen, beide aktiv in der Selbsthilfe, was wir natürlich sehr toll finden. Und auch Matthias vom Landesverband DMSG. Und was der alles leistet, was der macht, darüber werden wir auch noch sprechen. Ich will aber erstmal anfangen mit der, wenn ich das so sagen darf, jüngsten in der Runde, die hier, toller Name übrigens in Potsdam, die Miststücke mit ins Leben gerufen hat. Das ist eine Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene, so nennt ihr euch. Aber die eben auch selber, seit du 17 bist, unter MS leidet. Erzähl mal, Malina, wie ist es denn damals überhaupt dazu gekommen, dass du diese Diagnose erhalten hast?
Ich habe irgendwie anders was gesehen. Ich dachte, näher Neukölln, ich habe damals in Berlin gewohnt, in Neukölln ist es halt einfach ein bisschen dreckig und der so überall ist halt Ruß und ist ein bisschen verdreckt. Und da habe ich irgendwann gemerkt, nur auf dem einen Auge ist es 1,5 Meter unten am Boden so dreckig und das andere Auge sieht ganz normal. Und dann dachte ich, dass das nicht draußen, sondern das ist bei mir im Kopf.
Okay, aber dann denkt man ja erstmal, okay, ich habe wahrscheinlich irgendwas am Auge oder so.
Ja, irgendwas am Auge, genau. So. Es ist eine Einschränkung im Auge und dann bin ich zum Arzt gegangen oder in die Notaufnahme und da wurden dann alle möglichen Tests gemacht und das ging auch, die Diagnosestellung zur MS war bei mir super schnell, was eigentlich ganz, ganz selten ist. Ich bin Freitag ins Krankenhaus und am Montag hatte ich die Diagnose MS. Da habe ich mega Glück gehabt, weil die meisten haben eine lange Diagnosefindung, weil die Symptome sind so diffus, dass man dass auch Ärzte gar nicht genau sagen können, das ist MS, sondern man sucht lange über.
Das hört man ja immer wieder.
Das dauert eher totale Wochen, Monate, manchmal auch Jahre, bis dann wirklich die Diagnose gestellt ist, weil es ist so vielfältig. Es kann alle möglichen Bereiche treffen. Ja. Also, aber oft fängt das wirklich mit dem Auge an, dass man denn wirklich zum Arzt geht und da ist es dann relativ schnell klar.
Man sieht einfach nicht mehr richtig. Hattest du auch Schmerzen, starke Schmerzen dann im Bereich?
Nein.
Gar nicht.
Nein.
Jetzt kriegt man die Diagnose und das ist erstmal wichtig. Ohne Diagnose ist keine Therapie möglich, aber Multiple Sklerose, was hat das mit dir gemacht? Hattest du überhaupt Kenntnisse über diese Krankheit?
Ja, ich bin gelernte Physiotherapeutin und wusste sofort, was das heißt. Also ich wusste auch, dass das
alles. Ja, was denkt man da, was das heißt? Sieht man sich dann im Rollstuhl in ein paar Jahren? Oder?
Weil das sind ja so die Bilder. Also ich weiß, dass das, ich wusste da, es kann alles bedeuten. Die Zukunft ist maximal ungewiss. Hm. Das ist auch ein großes Problem. Also gerade wenn man die Diagnose erhält und ein bisschen aufgeklärt wird, und das heißt ja, man weiß nicht, wo es hingeht. Der Verlauf ist unklar. Also man kriegt eine Diagnose, die ist für immer, wird nicht geheilt und man weiß nicht, kommt man in den Rollstuhl, wird man wirklich so maximal bewegungseingeschränkt oder ist das nur, dass man vielleicht weniger Kraft in der einen Hand hat. So, das ist das aktuelle Symptom, ob das nur bleibt oder ob da ganz viele dazukommen, das weiß man einfach nicht. Und das ist schwierig, damit umzugehen, zu wissen, man hat diese Erkrankung und es kann schlimmer werden, aber man weiß nicht, ob es wirklich schlimmer wird. Also bei mir ist es jetzt sehr lange ganz ruhig geworden. Die MS ist ganz ruhig und sagt manchmal nur, ist zu warm und mach mal ein bisschen ruhiger und kühl dich ab. Und das geht. Ja, mein Medikament wirkt gut. Das freut mich.
Du bist medikamentös eingestellt, ne? Und die Forschung ist auch natürlich schreitet voran und die Medikamente sind jetzt schon deutlich besser als vor Jahren oder Jahrzehnten. Wie ist denn gerade jetzt dein Sehvermögen oder hat sich da irgendwas?
Also das wurde denn durch die Therapie im akuten Schub ist immer noch Cortison, also hochdosiertes Cortison und dann wurde es besser. Also es war dann relativ schnell deutlich besser und ich kann jetzt so sehen, wie man in meinem Alter sieht, ich bin 40, dass ich jetzt einen langen Arm brauche langsam. Und ich muss zum Optiker. Ja, ich brauche eine Lesebrille. Ja, also ganz normal, das hat gar nichts mit der MS zu tun. Also ja. Das ist, ja. Also
und ansonsten hast du keine momentan jetzt Schmerzen oder Einschränkungen? Ne, oder
also so. Was bei mir sich zeigt, dass ich nicht so super belastbar bin und auch müde. Ich bin ja nicht so belastbar, ich werde schneller müde, ich muss Pausen machen. Also ich mache eine Mittagspause oder eine Mittagsruhe. Also immer.
Ja, warum auch nicht?
Ja, ist schön, aber auch ein bisschen, ich würde manchmal gerne mehr machen. Also so, ich fühle mich nicht sehr, ich werde eingeschränkt von der Krankheit ein bisschen. Und damit umzugehen, das ist die große Herausforderung. Ja. Und da tauscht man sich in der Selbsthilfegruppe gut aus. So, was hilft bei dir? Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Und ja.
Dafür ist die Selbsthilfe ja auch,
ja, genau.
Du hast schon gesagt, unheilbar. Das heißt, wenn man diese Krankheit hat, dann weiß man im Grunde, ist es vermutlich, man weiß nicht, wie es
vielleicht
bei der Forschung, aber dem wird man sein Leben lang haben. Mit 17, ne?
Ja, also
wo man im Grunde das Leben vor sich hat.
Also die Diagnose habe ich seit 10 Jahren, aber wenn ich zurückrechne, die ersten Symptome hatte ich so mit 17, 18.
Ja.
So,
wie hat das dein Leben verändert? Also hast du dann einfach Dinge verändert? Hast du gesagt, ich kann diese Arbeit nicht mehr machen, ich muss was anderes machen? Oder der Einschnitt war sicherlich schon groß, oder?
Mhm. Ja, also ganz doll, ich konnte, vielleicht war einfach das denn zu viel, ob das psychisch zu viel für mich war. Es ging relativ schnell, dass ich dann auch nicht mehr gearbeitet habe. Also ich arbeite schon lange nicht mehr als Physiotherapeutin und bin jetzt erwerbsgemindert. Also ich bin Rentnerin.
Frührentnerin.
Ja.
Ja. Aber es wäre nicht möglich zu arbeiten, weil du dich nicht konzentrieren kannst? Oder
von der Belastbarkeit. Ich habe dann gemerkt, dass mein Minijob, den ich gemacht habe, ist einfach, meinem Kind zu zeigen, ja, Mama geht auch arbeiten. Sie hat dann Termine, dass sie rausgeht und nicht immer zu Hause ist und für ihn da ist, sondern ja, dass das zum Leben dazugehört. Und auch einfach, um mich noch ein bisschen, ja, noch jung genug zu fühlen. Und das habe ich gemerkt, das funktionierte dann nicht mehr so gut. Ich war danach total erschöpft und ich hatte keinen Mehrwert durch diese Arbeit. Aha. Das war mir dann sehr, ich bin immer noch traurig, ich habe dann letztes Jahr aufgehört und das war einfach zu viel. Also ich habe gemerkt, es geht nicht mehr.
Wie alt ist denn dein Kind?
Mein Sohn ist 7.
Das
in der zweiten Klasse.
Und das heißt, MS und schwanger,
das
und Kind so weit gehen geht?
Ja.
Ja. War ohne Probleme, oder?
Ja, also die Schwangerschaft verlief bei mir super. War alles, ich hatte keine Symptome. Die MS war ganz wie ein zahmes Kätzchen. Da war gar nichts mehr, keine Symptome. Mir ging es gut. Ich war eine glückliche Schwangere und habe auch lange gestillt. Also so, ich hatte auch keinen Schub bekommen und dadurch auch keine Medikamente genommen. Also da habe ich Schwangerschaft und Stillzeit war bei mir, also ja, die MS war super, habe ich gemerkt. Als natürlich, die Kinder werden größer, die wollen nicht mehr so viel Milch trinken, die haben andere Sachen zu tun, die müssen die Welt entdecken. Und da konnte ich halt nicht mehr auf diesen Schutz, den man als schwangere Frau und dann in der Stillzeit hat, konnte ich nicht mehr zurückgreifen und habe dann wieder mit der medikamentösen Therapie angefangen.
Mhm. Ja. Und bist du aktiv in der Selbsthilfe? Darüber reden wir gleich.
Ja.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Jetzt haben wir aber erstmal Britta Rudolf hier aus Oranienburg in unserer Runde. Herzlich willkommen auch dir. Auch du bist in der Selbsthilfe, leitest dort die Gruppe im Norden von Berlin. Aber zunächst einmal zu dir. Ich glaube, du hast die Diagnose nicht ganz so schnell bekommen. Das ging ja wirklich unglaublich fix, ne? Was wir gehört haben von Marlina, wie war es denn bei dir? Wann stand fest, dass du unter MS leidest?
Ja, bei mir war ich schon 42 Jahre, als ich die Diagnose bekommen habe. Meine eigenen Kinder waren groß, schon selbstständig. Und bei mir fing es an, ich war innerhalb von Stunden auf dem linken Auge, hatte den Sehen, also konnte nicht mehr sehen und hatte auch starke Schmerzen und dann so ein bisschen Odyssee von Augenarzt zu Augenarzt und Augenklinik und nach 6 Wochen dann endlich beim Neurologen gewesen, in einer MS-Ambulanz in Henningsdorf. Und fühlte mich dort sehr willkommen und aufgenommen und hatte dort dann innerhalb von einem Tag die Diagnose.
Weil du da endlich mal richtig warst, ne?
Da war ich dann endlich mal an der richtigen Adresse und wie gesagt, der dortige Leiter der MS-Ambulanz hat mich dann auch gut durch diesen Weg begleitet, weil diese Nichtsehen auf dem linken Auge hielt eben an und ich war mitten im berufsbegleitenden Studium noch, hatte 5 Kinder zu Hause und also ein Kopf voll eigentlich mit vielen anderen Problemen und MS, ja, habe mich vorher nie mit beschäftigt, kannte die Krankheit also nicht. Ja, dadurch, dass ich immer so sehr positiv bin, ja, MS, gut, kann man mit leben. Wird vielleicht ein bisschen anders, aber man kann mit leben. Also interessiert hat mich dann eigentlich in der Phase, kann ich auf dem linken Auge wieder sehen.
Und wie hat sich das? Hat sich das
verbessert? Hat sich gegeben. Inzwischen bin ich 20 Jahre älter, über 20 Jahre älter und altersbedingtes Sehen.
Ist klar, aber die
aber
Sehkraft
ansonsten
kam plötzlich
die Sehkraft
wieder.
Kam dann durch das Eingreifen des Neurologen.
Das heißt Medikamente oder was haben die gemacht?
Die haben Medikamente auch, wie Marlina schon sagte, hochdosierte Cortison und wurde dann auch gleich MS-mäßig medikamentös eingestellt. Nehme auch seitdem unterschiedliche Medikamente, habe an einer Medikamentenstudie teilgenommen, einfach zu sagen, ich bin für alles offen und kann nur helfen.
Und du bist auch voller Hoffnung, dass es immer weitergeht und verbessert. Du hast also da keine Probleme, auch nicht mit Nebenwirkungen, wenn man so hochdosiertes Cortison immer nimmt?
Doch, da hatte ich auch Nebenwirkungen. Ja. Also wie alle.
Marlina nickt auch. Ja.
Das geht nicht spurlos an einen vorbei.
Was hat man da für Nebenwirkungen?
Ich ist müde, abgeschlagen.
Also von Cortison oder wie?
Von Cortison. Also bei mir hat dann der gesamte Stoffwechsel, Kreislauf, der hat dann gesagt, juhu, mal was anderes. Aber kommt immer darauf an, wie man denn so damit umgeht. Ja, man kann, ich hätte mich auch in der Ecke sitzen können und sagen, oh, ich habe jetzt MS und dann Leben ist vorbei.
Ja.
Oder man macht eben so, hau den Lukas und hau der MS ins auf die Schnauze, auf Deutsch gesagt. Und
sehr schön.
Ich kann damit leben.
Also das ist ja wirklich eine Einstellung, muss man sagen. Die ist natürlich toll. Du hast gleich den Kampf angenommen, ja?
Und
hast
gesagt, okay, wenn's. Ich habe den Kampf gleich angenommen und was mir sehr geholfen hat, also erstmal kennst du bestimmt auch Marlina, Rückhalt der Familie, das ist ganz wichtig, vom Umfeld. Und ich bin von Anfang an offen mit der Diagnose umgegangen. Ja,
also, das ist auch wichtig, finde ich.
Das, ja, das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Das muss jeder persönlich für sich empfinden. Wie gehe ich damit um? Gehe ich in die Öffentlichkeit? Hilft mir natürlich jetzt auch bei der Selbsthilfearbeit, weil meine Kontaktdaten, meine Gesicht ist bekannt, wie ein bunter Hund. Oder sage ich, nee, ich behalte es für mich und nur ausgewählte Personen kriegen das.
Ja.
Und wie gesagt, ich bin ja auch noch voll, also nicht mehr hundertprozentig berufstätig, ich gehe nur noch 30 Stunden arbeiten.
Was arbeitest du eigentlich, Frage?
Ich bin Heilpädagogin in der stationären Jugendhilfe und bin auch meinem Arbeitgeber gegenüber sehr offen damit umgegangen und auch meinen Kollegen. Und das ist eigentlich so, was mir auch geholfen hat. Wenn es mir eben nicht gut ging und ich konnte einfach mal morgens nicht zur Arbeit fahren, weil es eben draußen warm war oder weil wieder andere Befindlichkeiten, dann war es so. Ja, und hatte da eben auch Rückhalt vom Arbeitgeber aus und von den Kollegen.
Ja, das ist wichtig.
Und das ist gerade, damit man sich so positiv entwickeln kann und auch mal Zeit hat für die Selbsthilfe, weil es ja so einfach, kostet ja auch eine Menge Zeit. Alles unter einen Hut zu bringen, hat mir die Offenheit sehr geholfen.
In jedem Fall. Das kann man auch vielleicht jedem raten, der uns jetzt zuhört oder so. Ne? Es bringt immer nichts. Manche neigen ja dazu, wollen nicht krank sein oder so, aber es bringt nichts. Es kommt sowieso immer raus und dann wirkt es umso komischer. Oder dann kann man ja auch sagen, oh, der ist nicht arbeitswillig oder faul oder sonst wie. Nee, wenn man klar damit umgeht, dann ist es auch für die anderen besser zu verstehen.
Eine klare Regelung. Und ich habe auch über die Krankheit meinen Kollegenkreis informiert, zu sagen, so und so sind die Bedingungen, unter denen ich arbeiten kann. Also
Das wurde akzeptiert, ja, ohne Probleme.
Das wurde akzeptiert. Ich leide zum Beispiel sehr unter Wärme. Und wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, weiß, die haben großen Bewegungsdrang.
Ja.
Dem kann ich nicht mehr ganz so nachkommen. Also werden die Arbeiten anders aufgeteilt.
Was heißt denn Wärme? Also auch im Sommer oder so habt ihr
Probleme? Alles, was ab 20 Grad ist, kann ich eben schlecht laufen.
Dann sind Schmerzen da, ja? Oder?
Und MS hat ja nicht nur die sichtbaren Symptome, sondern was gerade so eigentlich im Alltag auch die größeren Probleme macht, die unsichtbaren Symptome. Also Konzentrationsprobleme, Aufmerksamkeit, die Fatigue, also die Erschöpfbarkeit. Ja. Der habe ich auch gerade wieder, die Wortfindungsstörungen und so weiter. Also das sind ja Sachen, die man nicht sieht. Oder man hat Probleme mit dem Gleichgewicht, dann ist eben der Türrahmen immer mal näher. wie man denkt und so. Aber das sind ja die Symptome, die muss man einfach erklären, damit man gegenüber von dem Gegenüber auch Verständnis hat.
Und diese, bei Wärme ist das alles viel stärker bei euch?
Bei Wärme ist das alles viel stärker, ja.
Für euch im Grunde, was macht ihr denn im Sommer jetzt, wo die Sommer immer heißer werden? Dann abhauen?
Ja. Naja, man muss so Strategien entwickeln. Viel Sonne nutzt man nicht. Aber auch viel Kühlung, Kühlwesten, Kühltücher, Akkus, zwischendurch mal kalt duschen gehen.
Ja, also man hat so seine Tricks. Wie bist du denn zur Selbsthilfe gekommen?
Naja, wie gesagt, ich hatte die Diagnose und der Chef hat gesagt, nein, das gibt auch so weit wie Selbsthilfegruppen. Ich sage, okay, kann ich mich ja mal umhören. Und dann, ich bin in einer Selbsthilfegruppe, die gibt es jetzt schon 34 Jahre, da reingerutscht. Ja, hab's eben angenommen. Ja, ich bin dann seit gleich 2006 in die Selbsthilfegruppe gegangen, habe da erstmal reingeschnuppert. Mir ging es vor allen Dingen zu Anfang Informationen aufsaugen. Weil wo kriege ich bessere Informationen über Ärzte, über Therapien, über Heil- und Hilfsmittel oder auch rechtliche Grundlagen, wie von den anderen Mitbetroffenen. Ja. Ist der beste Informationsaustausch. Naja, und dann, weil dieses Helfersyndrom ja in mir irgendwo drin war, rutschte man noch immer mehr in diese führende Rolle in der Selbsthilfegruppe. Und irgendwann wurde ich dann gefragt von der aktuellen Sprecherin, naja, ich bin jetzt altersmäßig nicht mehr in der Lage. Ich mache immer den Schriftverkehr und du machst die Außentermine. Alles klar. Und ein halbes Jahr später ist sie weggezogen und dann hatte ich alles auf dem Tisch.
Hast du auch den Schriftverkehr?
Und seitdem mache ich eben alles in der Selbsthilfegruppe.
Ja, also so reingeraten, aber ich denke, da bist du auch die richtige Macherin, mal, so wie ich dich hier erlebe und wahrnehme. Erzähl mal ein bisschen was über eure Gruppe. Ihr macht es ja auch digital, aber ich glaube einmal im Monat auch richtig.
Wir treffen uns immer in Präsenz, immer seit Gründung, den dritten Donnerstag im Monat. Und in der Corona-Zeit, weil wir wollten nicht auf die Treffen verzichten, haben wir dann uns digital getroffen und dann artete es aus, die Selbsthilfe, wurden es wöchentliche Treffen. Oh. Im Netz zu einer Art Plauderstunden, wo jeder seinen Frust abladen konnte und naja, wo man sich wirklich austauschen konnte, weil man ja in Präsenz nicht konnte. Und diese Sache haben wir weiter beibehalten. Und jetzt ist es, wir treffen uns einmal monatlich in Präsenz. Wöchentlich im Netz, da sind nicht immer alle bei. Wer möchte, kommt dazu. Oder wir haben ja auch einige Gruppenmitglieder, die nicht so mobil sind. Für die ist es natürlich eine super Sache. Sie können von zu Hause aus dran teilnehmen. Oder auch für unsere Urlauber, die locken sich mal auch von unterwegs aus ein ins Internet und sind dann dabei. Und weil wir ja nicht genug kriegen konnten von der Selbsthilfegruppe bei uns, haben wir noch eine Kreativgruppe nebenbei.
Erzähl mal was über die Kreativgruppe.
Also, wie gesagt, mit den Finanzen ist es ja immer ein bisschen schwierig in der Selbsthilfe. Man muss ja da viele Wege finden. Und da haben wir gesagt, naja, wir sind alle kreativ interessiert, weil fördert Körper und Geist die Feinmotorik und man muss viel nachdenken und...
Ihr macht so eine Bastelgruppe, heißt das auch, glaube ich, so ein bisschen.
Naja, über Basteln sind wir weit hinaus. Also wir arbeiten mit Beton, mit Porzellan, mit allen Materialien.
Aber mit der Hand schon?
Also Handarbeiten, Stricken, Häkeln, Kneten, Formen. Gibt eigentlich nichts, was wir nicht machen. Immer wenn eine neue Idee hat, kommt zu uns. Und da treffen wir uns jetzt fast wöchentlich. Wöchentlich, ja. Weil wir stellen noch viele Sachen her. Die wir gegen eine Spende abgeben, ist so unser zweites finanzielles Finanzstandbein.
Die Idee und vor allen Dingen, das ist ja, kann ich mir so vorstellen, als medizinischer Laie auch gut für die Bewältigung der Krankheit, oder? Mit den Händen zu arbeiten, weil man wahrscheinlich auch häufig mal Kribbeln hat oder nicht so gut fassen kann.
Genau.
So,
ne? Also das, wie gesagt, Feinmotorik-Schulung, Beweglichkeit, aber naja, wie das so unter Frauen, nee, will ich sagen, wir sind nicht nur Frauen, haben auch einen Mann in der Kreativgruppe, der muss sich unser Geschnatter dann anhören. Aber diesen Austausch, also der da immer regelmäßig stattfindet, ist fantastisch. Und man kann so seine Sorgen und Nöten loswerden, auch mal über Probleme, die man in einer großen Gruppe vielleicht nicht so bespricht. Bestimmte Themen sind ja so immer noch mit dem Tabu belastet, wie Inkontinenz oder Blasendarmprobleme, Sexualität spielt ja alles noch eine Rolle. Und das ist dann in einer kleinen Gruppe natürlich besser mal so zu beschnattern als in einer großen Gruppe.
Wir sind hier auch nur eine kleine Gruppe. Also wir können ruhig mal drüber reden. Wir haben ja schon angesprochen, dass Marlina ist ja schwanger geworden, ne? Ja. Trotz Krankheit oder wie auch immer man es ausdrücken will. Du hattest deine Kinder schon, aber eine Sexualität ist durchaus möglich mit der Krankheit. Oder wie sagt ihr das?
Ja, also ein großes Problem ist wirklich Kontinenzprobleme. Das ist ein großes Thema bei der
MS. Das heißt,
also,
weil man das nicht so kontrollieren kann, ja? Über die
Nerven. Ja, ist auch einfach, Nerven sind betroffen und dann, ja, das ist einfach Kontinenz, dass man häufiger auf Toilette muss oder wirklich Darmprobleme. Also das ist auch manchmal durch Medikamente, die dann auch zu sehr was reizen und das ist, ja.
Da müsst ihr eine gewisse Vorsorge treffen, wenn ihr jetzt unterwegs seid zum Beispiel, entsprechend was mitnehmen und so.
Ist auch, wenn man jetzt als Gruppe unterwegs ist oder wir sind ja auch eine sehr aktive, eine reisefreudige, unternehmensfreudige Gruppe, also man guckt immer, wie sind die Toiletten in der Gaststätte oder in der Lokalität, die man besuchen muss, weil wir haben auch einige, die im Rollstuhl sitzen. Sind sie denn wirklich behindertenfreundlich oder sind sie nur auf dem Papier behindertengerecht? Oder habe ich auf dem Weg auch genug Toiletten, die man zwischendurch aufsuchen muss? Also das sind so mal andere Blickwinkel, womit man eine Exkursion plant.
Ja, also das, ja, klar. Das betrifft wirklich die Toiletten, das für junge Leute, wenn man, man muss auch so oft auf Toilette. Also so, anfangs, das ging bei mir dann auch so, dass ich dann geguckt habe, ich wusste, wo überall die Toiletten sind. Also ich habe den Euroschlüssel, dadurch kommt man auch an die Behindertentoiletten und weiß man, wo überall wo die ganzen öffentlichen, gut erreichbaren, sauberen Toiletten sind, weil man eigentlich einfach häufiger muss.
Das ist interessant. Also das heißt, ihr plant die Routen dann auch entlang der Toiletten ein bisschen. Und,
also man weiß denn, wo die sind. Das ist, weiß man
nicht. Sie muss verfügbar sein. Weil es kann dann, also kommt plötzlich und dann müsst ihr auch. Also
es
gibt keinen.
Also das sind so Sachen oder man guckt eben ganz anders auf die auch in der Öffentlichkeit, ja, selbst wenn man privat unterwegs ist.
Ja.
Würde ich jetzt mit dem Rollstuhl hinkommen, wobei andererseits, ich bin vierfache Oma inzwischen, man guckt dann auch, mit dem Rollstuhl komme ich da rein, dann komme ich auch mit dem Kinderwagen rein, alles klar. Also so man hat so inzwischen so einen Rundumblick entwickelt.
Mhm. Aber sehr pragmatisch auch, wie ihr damit umgeht, würde ich sagen, toll. Also, vor allen Dingen auch voller Optimismus, also ihr jetzt beide hier vor uns und strahlt das ist wichtig.
Ja, sonst geht das nicht. Und die Selbsthilfe hilft einfach, mit anderen Leuten sich auszutauschen, die guten Tipps anzunehmen, auszuprobieren. Also vieles ausprobieren, was hilft mir? Weil es einer anderen Person hilft, ist ja vielleicht nicht für mich. Aber man kann es ausprobieren und dann testet man das. Und das hilft einem wunderbar einfach. Mhm. Also das hat mir auch damals geholfen. Am Anfang dachte ich, ich wusste, MS ist fies. Man weiß nicht, was kommt. Und dann der Austausch mit den anderen. Ich war in Berlin in der Gruppe.
Also du warst auch sehr schnell dann in der Selbsthilfegruppe.
Ja, das war für mich ganz wichtig, mit anderen mich auszutauschen. Es war eine junge Gruppe. Und da einfach die Erfahrung einzusammeln.
Erzähl mal kurz noch über deine Gruppe. Wir haben ja gehört, hier gibt es eben auch noch diese Kreativgruppe, die sich jetzt rausgebildet hat. Bei euch sind es die Miststücke, da hast du gesagt, für die jüngeren Betroffenen. Ist da irgendeine Altersgrenze, 30, 35 oder so?
Nein. Also einfach, weil die Jüngeren, es gab hier schon eine Gruppe, aber es waren schon ältere Betroffene in Potsdam. Und da haben wir gemerkt, wir sind viele. Auch, also wir sind Jüngere, die Diagnose kommt meistens im frühen Erwachsenenalter und dann, gerade wenn man so sich sein Leben aufbaut, man überlegt, welche Familienplanung steht an, man hat die Ausbildung abgeschlossen, das Studium, der Beruf, das fängt gerade alles an, die ganze, man ist in Startposition, dann kommt die MS, ne, und sagt hallo, so, und das ist damit umzugehen, sich auszutauschen mit anderen, die auch genau in dieser Situation sind, ist wunderbar. Also das hilft einem. Und natürlich, ich fand es auch interessant am Anfang mit den Älteren, die schon lange betroffen sind und dann die haben nicht genau die gleichen Themen gehabt. Und deswegen war es gut zum Starten. Und jetzt, wir sind offen. Aber wenn jemand... Weil am Anfang steht man wirklich, wir stehen am Anfang alle in den gleichen Startlöchern, diese Ungewissheit, wo geht's hin, was kann ich machen, wo sind die Ärzte und so weiter und so fort. Welche Therapien gibt es, welche Reha-Möglichkeiten hat man und so weiter. Genau. Und das kriegt man oft von Betroffenen oder von der Deutschen Messgesellschaft auch sehr gut. Also man will wie ein Schwamm alle Informationen aufsaugen, um dann zu gucken, wie kann ich mit der neuen Situation umgehen. Ja. Weil das Leben ist nicht vorbei, es geht gerade. Ich habe jetzt einen anderen Weg, muss ich einschlagen und dann guckt man nach.
Und ihr beide seid ja auch immer so ein bisschen mit so einem Sendungsbewusstsein oder auch Helfersyndrom, wie du gesagt hast. Also ihr wollt auch anderen helfen, deswegen seid ihr auch aktiver vielleicht als andere in der Selbsthilfe. Und du machst, dann werden wir gleich auch noch drüber reden, mit dem Matthias vom Landesverband, du machst, ist ein Kind von Corona, seit 2020 betreibst du auch oder bist mit dabei bei eurem YouTube-Kanal. Und das ist ja auch nochmal so ein Werkzeug, um natürlich aufzuklären und andere zu erreichen und eben auch andere Betroffene. Erzähl mal ein bisschen, wie dazu gekommen und was machst du da?
Ich habe einen Anruf von Matthias bekommen und der gefragt, willst du was mitmachen? Ich dachte, ja, warum nicht? Die Susi, die mag ich, dann mache ich mit. Und ja, also so, das ist einfach...
Ihr berichtet. Es wurde wie Selbsthilfe, aber eben für größeres Publikum so ein bisschen.
Genau, weil das ist einfach Medien, dass die jüngeren Leute erreicht man eher über die neuen Medien. Also nicht nur Selbsthilfe, man trifft sich in einer Selbsthilfegruppe, das schreckt vielleicht manche junge Leute ab und die wollen erstmal Bilder gucken und die Leute vielleicht sehen, die denn da sind. Also das ist
so. Und der Matthias, der dich angerufen hat, der ist verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Landesverband DMSG und der ist zufälligerweise hier auch mit dabei im Studio und den holen wir jetzt mal ins Mikrofon. Ja,
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Matthias, du hast den Kanal ins Leben gerufen. Ich ahne es schon, neue, jüngere Zielgruppen erreichen, dahin gehen, wo die jungen Leute sind, also auf Social Media. Das war wahrscheinlich so ein bisschen der Kerngedanke, oder?
Ja, genau. Also 2020, ne, Corona hat gerade angefangen, Selbsthilfe lag erstmal brach. Wir mussten zusehen, dass wir uns irgendwie umstellen. Dann ist viel in den digitalen Bereich gegangen, Webmeetings, regelmäßige Treffen, wie auch bei Britta in Oranienburg haben sich entwickelt. Wir fanden es auch ein bisschen schade, dass man sich halt bloß am Monitor gesehen hat und dann eben immer in die Kamera gesprochen hat und wir wollten zeigen, ja, die Selbsthilfe, die passiert übrigens auch noch vor der Haustür, also in kleineren Gruppen und da haben wir eben Ausflüge gezeigt, es wurden medizinische Interviews geführt, weil es natürlich auch eine wahnsinnig spannende Zeit war in Sachen Medizin. Was ist denn eigentlich, was bedeutet Corona in Bezug auf Multiple Sklerose? Hat man denn erhöhtes Schubrisiko? Ist die Erkrankung schlimmer? Kann ich mich einfach eigentlich auch impfen lassen, wenn ich MS habe gegen Corona? Ja, solche Themen haben wir dann eben aufgegriffen, um eben auch in dieser Zeit weiterhin informieren zu können. Ne? Und ja, die Marlene und Susa, die sind dann auch irgendwann dazugestoßen, unsere MS-Detektive und die sind Teil unseres Redaktionsteams für unser Kanal, so heißt das YouTube-Format. Wir identifizieren Themen, die interessant sind für unsere Community und gehen dann auf die Suche nach Gesprächspartnern und bringen aber auch mal Wohlfühlberichte. Also ich erinnere mich 2022, da waren wir zusammen Pilze suchen beispielsweise, war nicht allzu lang der Ausflug, ne? Multiple Sklerose, Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Dann ist halt das eine oder andere Symptom nach relativ kurzer Zeit zum Tragen gekommen, aber ja, wir haben dann unseren schönen Ausflug gezeigt und den Leuten eben auch bunte Bilder, Lust auf draußen.
Ja, wenn man reinschaut, ihr wollt es ja auch ein bisschen unterhaltsam machen, ne? Und nicht so trocken informieren, sondern wollt natürlich da auch die Leute mitnehmen. Und ich denke, nur so geht's ja. Ihr habt ja für YouTube entschieden. Es gibt ja jetzt auch ganz viele andere Kanäle. Gab es einen besonderen Grund? Wahrscheinlich, weil es eine gute Schnittmenge hat.
Ja, das gibt eine gute Schnittmenge, genau. Wir sind aber auch bei Instagram damit vertreten.
Was ist da noch geplant? Gibt es da irgendwie neue Sachen schon, die ihr uns so ein bisschen verraten könnt? Neue Formate vielleicht oder so? Oder wie soll es mit dem Kanal weitergehen?
Gerade in Bezug auf unser Kanal, haben wir jetzt die 25. Folge abgedreht. Wir sind ja der Landesverband für Brandenburg, aber die anderen Landesverbände, die sind ja auch nicht inaktiv. Die sind ja auch, machen ja auch ganz viel. Und die 25. Folge ist schon in Zusammenarbeit mit der DMSG aus Mecklenburg-Vorpommern gedreht worden. Genau, das wird ganz spannend. Wie passiert Selbsthilfe da? Was wird da für die Mitglieder gemacht? Wie kann man sich da austauschen? Die Gruppensprecher werden wahrscheinlich auch mit einem geschärften Auge hinschauen. Wie kann man da das Gruppenleben bereichern und so weiter? Also genau, das ist jetzt so ein großes Projekt. Ne?
Wir haben, kann man ja bundesweit, könnte man es ja fassen, nicht? Also vielleicht auch sich vernetzen noch mit anderen Landesverbänden?
Genau, also wir sind ja sowieso auch mit anderen Landesverbänden im Kontakt. Aber nur ist es ja meistens so, dass je mehr Leute damit integriert werden, ist das natürlich ein riesengroßes Projekt. Ne? Es sind 16 Landesverbände, es gibt einen Bundesverband. Genau, wir fangen erstmal so an, mal gucken, was daraus noch wird. Ne? Also die Reise ist noch nicht zu Ende.
Nein, natürlich nicht. Und es ist auch schön, dass es Corona überlebt hat quasi. Also nicht nur eine Gründung war aus der Zeit oder weil eben auch Langeweile war oder auch die Ängste damals, was macht es mit der Krankheit und dann schläft sowas ein, sondern bei euch hat es funktioniert offenbar.
Ja, genau, eben. Also wir haben halt auch gemerkt, dass die Reichweite natürlich auch über das Land Brandenburg hinausgeht. Ne? In mehreren Bundesländern geschaut wird. Wir kriegen Feedback immer wieder, unter anderem eben auch aus MacPom und so ist dann die Idee entstanden, das so auszuweiten. Ne? Anfänglich hatte unser Vorstandsmitglied Attila Weidemann, der wird wahrscheinlich ein Begriff sein, den Kanal ins Leben gerufen und ich bin da so ein bisschen mitgelaufen und habe mir das alles angeguckt und muss sagen, das macht auch ganz viel Spaß, gerade auch mit unseren NS-Detektivinnen da loszuziehen und Beiträge zusammenzustellen.
Ja. Also Attila Weidemann, nur zur Erklärung, ist ein TV-Moderator vom RBB, also da war er zumindest sehr stark aktiv, ist er auch noch. Und der kann natürlich seine Medienkompetenz da einbringen und das war natürlich sicherlich hilfreich bei der Gründung. Jetzt sind wir schon bei deinem Landesverband. Jetzt mal ganz naiv gesprochen, wozu braucht man überhaupt da so einen Landesverband? Also was leistet er? Weil gerade Jüngere, wir haben ja jetzt über die jüngere Zielgruppe gesprochen, die schreckt sowas häufig ab, weil die sagen, da wieder das so Vereinsmeierei und der Verband und so, klingt nach Oma und Opa. Ne? Aber warum braucht man einen Verband?
Ja, also MS-Krankheit mit den 1000 Gesichtern, ne? Und genauso vielfältig sind die Aufgaben und die Möglichkeiten, die wir als Landesverband für die Mitglieder eben haben, auch. Ne? Also es ist sehr umfangreich. Wir sind eine Selbsthilfe- und Patientenvereinigung. Wir haben knapp 30 Selbsthilfegruppen und Gesprächskreise im Land Brandenburg, für die wir da sind. Wir sind eine Interessensvertretung, sind in verschiedenen Gremien, Landesbehindertenbeirat und bringen dort die Perspektive und die Belange von Menschen mit MS mit ein. Wir haben eine Sozialberatung, wir können gerade auch Neubetroffene, ne, dann tut sich ein großes Fragezeichen bei vielen auf. Wir können da verschiedenste Möglichkeiten eben erörtern, können Probleme auftreten oder Ängste bestehen mit einem Arbeitgeber, mit Reha, Wohnraumanpassung vielleicht irgendwann später und solche Geschichten. Dafür ist unsere Sozialberatung da. Und wir sind natürlich auch dafür da, die Öffentlichkeit aufzuklären über Menschen über die Multiple Sklerose und die Menschen, die damit leben müssen, weil ich glaube, Britta hat schon gesagt oder Marlina, dass die Krankheit hat natürlich viele Symptome, viele sieht man, aber viele eben auch nicht. Ne? Ja. Ganz häufiges Missverständnis, was eben passieren kann, ist, dass wenn ein junger Mann, eine junge Frau mit MS durch die Stadt geht, aufgrund von Schwindel eben unsicher läuft und dann wird ihm halt hinterhergerufen, sag mal, jetzt schon Mittag und du schon betrunken, was ist denn hier los? Ne? Und dann ist das halt eben diese Erkrankung, ne? Diese Fatigue, die wahrscheinlich auch durch Corona mehr Leuten jetzt ein Begriff ist, diese übersteigerte Müdigkeit, ich glaube 70% der MS-Erkrankten oder noch mehr haben damit zu kämpfen. Und wir informieren natürlich auch, weil es gibt natürlich Medizin, ne? Da hat sich viel getan in den letzten Jahren in Sachen Diagnostik und Therapie. Und um diesen Sachstand richtig einzuordnen, haben wir einen ärztlichen Beirat. Dieser gibt regelmäßig Informationsveranstaltungen vor Ort, im Internet und informiert eben die Menschen. Ne?
Okay, also Lobbyarbeit ist auch wichtig, gerade auch in die Politik hinein, in die Landespolitik. Genau. Ne, das ist schon alles erklärt. Dann die Beratungsangebote, die Information. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Bist du selber betroffen oder warum brennst du so für die Sache, sage ich jetzt mal?
Ach, ich selber habe keine MS, war aber vorher im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ehrenamtlich aktiv für die Potsdamer Flüchtlingshilfe. Das nannte sich damals Start with a Friend. Mhm. Wir haben Einheimische und Geflüchtete zusammengebracht, um eben um das Ankommen zu erleichtern, sage ich mal. Ne? Und habe gedacht, das will ich weitermachen und bin zur DMSG und muss sagen, je länger ich dabei bin, desto mehr Spaß macht es auch, weil man lernt, das mit den Menschen zu arbeiten und das für die meisten die Krankheit nicht das Ende bedeutet, für alle nicht das Ende bedeutet. Ne? Die Leute haben so viel Mut und Kraft und strahlen so viel Positivität aus. Das macht einfach Spaß, mitzumachen und gerade auch für unsere Mitgliedschaft da zu sein.
Vielen Dank. Britta, mich würde noch mal interessieren, als Betroffene, die Krankheit verläuft dann, nehme ich mal an, auch nicht immer gleichförmig. Es gibt solche und solche Tage wie immer im Leben. Wie ist es denn an besonders schweren Tagen? Kommen dann richtig noch mal so Schmerzensschübe? Musst du dann das Medikament hochdosieren? Und was wiederum bedeutet das dann für deinen Zustand?
Also das ist wie überall im Leben. Und wie ich ja vorhin gesagt hatte, gerade an Hitzetagen haben wir ja auch dieses sogenannte Uthoff-Phänomen, was ja auftritt. Das ist nicht direkt ein MS-Schub, sondern es sind schubähnliche Symptome da, Kribbeln in den Händen, man kann nicht laufen, Schmerzen, Fatigue. Aber so wie man sich selber runterkühlt oder so wie es kühler wird, verschwindet dieses Symptom wieder. Also es ist kein Schub. Man kann da auch nicht mit Medikamente gegen anwirken, also vielleicht gegen Schmerzen, meine Schmerztablette. Aber ansonsten ist dieses Phänomen einfach da und geht wieder von alleine.
Was machst du dann?
Na, ich suche dann immer die Kälte, nutze für mich persönlich zum Beispiel sehr gerne eine Kältekammer. Ist sehr wirkungsvoll für mich persönlich bei MS. Ansonsten meide ich die Sonne im Sommer. Ja, und ansonsten, wie gesagt, kühle Tränke helfen.
Also runterkühlen generell.
Runterkühlen. Aber gerade mit Ernährung kann man ja auch so viel machen, wie gesagt.
Was machst du denn alles? Vielleicht haben wir da ein paar Tipps.
Ich wohne zum Beispiel im Garten Eden, also im Ortsteil Oranienburg-Eden.
Der heißt wirklich so.
Und wir haben einen Garten und haben da auch viel Früchte, Obst, Gemüse angebaut, was wir auch in der Küche nutzen.
Also gesunde Ernährung, ne?
Gesunde Ernährung ist wirklich wichtig. Also entzündungsarme Ernährung, wenig tierische Fette und so weiter, dass man da einfach guckt für sich selber, was tut mir gut, womit komme ich klar. Also die mediterrane Ernährungsrichtung ist da zu empfehlen. Und gerade auch bei uns in der Selbsthilfegruppe spielt natürlich auch der Austausch von Rezepten eine große Rolle.
Klar.
Also Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, natürlich auch MS-Erkrankte, aber so mit dem Blickwinkel entzündungsarme Ernährung. Man kann da sehr viel beeinflussen und wir haben jetzt selber auch ein kleines Kochbuch zusammengestellt mit unseren Lieblingsrezepten.
Aber eine richtige MS-Küche gibt es nicht, sondern ihr haltet euch dann an die normale Empfehlung von gesunder Ernährung.
Ja, die direkte MS-Ernährung gibt es nicht.
Gibt auch nicht, ist kein Kraut gegen gewachsen im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sagt, das eine Gemüse ist besonders gut oder so. Ne? Nee. Wie ist es denn mit Alkohol und Kaffee zum Beispiel? Unsere also Volksdrogen, könnt ihr die nehmen?
Also die Volksdrogen können wir auch nehmen, alles in Maßen.
Also
alles in Maßen.
Dass
selber
es dann schlechter wird, wenn du viel Kaffee trinkst oder mal Wein oder so? Oder ist es egal jetzt für den Körper?
Da bin ich bestimmt ein exemplarisches Beispiel, weil seit Corona kann ich gar keinen Kaffee mehr trinken. Ich habe sofort Kopfschmerzen, aber ob das nur an der MS oder Corona liegt, keine Ahnung. Ja, man findet auch andere Möglichkeiten und andere wohlschmeckende Getränke, was nicht gerade Tee heißt. Alkohol bekommt mir persönlich überhaupt nicht mehr. Also lassen wir es weg.
Hat sich dann schon
erledigt. Wie gesagt, hat sich erledigt, man muss da selber einen Weg finden.
Genau. Wie ist es bei dir, Marlina?
Ja, Kaffee schmeckt mir gut, aber ich werde zu schnell aufgeregt deswegen. Also es ist ganz normal, Kaffee... das mag ich schon. Es ist ein Genussmittel. Aber es hat jetzt nichts mit der MS, also dass das irgendwie auf die MS wirkt.
Also okay, da merkst du also nichts.
Das ist nicht. Also das ist für die Ernährung, ist das ganz klassische Ernährung. So soll man sich gut ernähren, gesund, Gemüse.
Machst du.
So, das ist mal so, mal so.
Ja. Wie ist es mit Nikotin? Das ist ja, hat ja auch Auswirkungen auf die Nerven.
Nee, Nichtraucher, schon länger.
Hast du mal geraucht, oder?
Noch nie.
Gar nicht, okay.
Aber wie gesagt, wird ja auch empfohlen, also gerade Nikotin ist
nicht gut.
Ist nicht gut für MS-Erkrankte.
Das ist wirklich Alkohol.
Was ist eigentlich mit Hanf so? Hat das eine Auswirkung?
Bist du da Hanf, was? Also das gibt ja, das, Hanf als zugelassenes Medikament. Auch genau. Bei einigen MS-Erkrankten bekommen das ja.
Ja, deswegen.
Wir haben da in der Gruppe auch ein Beispiel gegen Schmerzen oder.
Es gibt ja manche, die sagen, also auch depressiv Betroffene, die sagen, dass es ihnen gut tut. Ja. Und auch Medikamente, chemische Präparate ersetzen kann. Und die haben weniger Nebenwirkungen zum Beispiel.
Gegen Spastiken hilft
ja.
Das
ja. Auch. Ja.
Gegen Spastiken, das ist. Ja. Also ich habe ganz lange mit Magnesium mir irgendwie mich selbst therapiert, dass ich daran höre, mir das einfach als
aber Nahrungsergänzungsmittel. Aber Cannabis, hast du da Erfahrung? Frag die Neuköllnerin jetzt mal.
Ja, Cannabis kenne ich schon aus der Jugend, aber jetzt nicht als MS-Medikament habe ich nicht mehr genommen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das gerade, ich habe jetzt mit Spastiken keine Probleme mehr, deswegen nehme ich das nicht, aber das wäre auf jeden Fall ein etwas zu empfehlen, weil das krampflösend ist und es besser als die ganzen anderen Antispastika, die sind einfach viel, die chemischen Medikamente, die haben viel mehr Nebenwirkungen. Und unsere Medikamente gehen ja schon oft auf die Leber. Und dann noch ein Medikament, ist natürlich so ein schönes Kraut. Ein schönes Kraut, doch vielleicht angenehmer. Und das habe ich auch schon von Leuten gehört, die sagen, viel, viel besser.
Ich frage mal bewusst, also weil man weiß ja seit Jahren, oder ist es zumindest wird zugegeben, ja, wir wissen ja, dass jetzt dieses Hanfverbot immer mehr aufgelockert wird.
Genau.
Also auch bei uns in Deutschland, in anderen Ländern noch viel mehr. Und dass es eben eine positive Wirkung hat. Also das bescheinigt ja auch die Medizin. Und die,
ja, die sagen, manche sagen, dass das so viel besser als, also als irgendwie die ganzen Sprays und so, was man dann von den Ärzten bekommt. Dann das,
also vielleicht wird der Landesverband da auch nochmal an den Hanfanbau einsteigen. Nicht mal gucken. Ist ja erlaubt. Also sowieso, jetzt ja, aber vor allen Dingen unter medizinischen Aspekten.
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich, wenn da Probleme sind, würde ich es ausprobieren. Ne? Weil das dann einfach ganz anders kontrolliert ist, wenn man das vom Arzt bekommt. Nee.
Zum Schluss noch, also ich habe es ja schon gesagt, ne, ihr seid wunderbar optimistisch. Lebt ihr mit dieser Erkrankung? Und das ist ja auch der einzige Weg, sage ich jetzt mal, als Nicht-Betroffener. Aber das würde ich so sehen, weil was soll's, wenn man sich dann einfach wirklich nur in die Ecke setzt. Ne? Ihr seid auch sehr beweglich. Klischee ist ja bei manchen, ach Gott, Rollstuhl oder so. Was tut ihr denn? Also auch macht ihr zum Beispiel regelmäßig Sport? Ist das auch ein Thema für euch, dass ihr sagt, ganz bewusst, ich will mich bewegen? Oder wie ist es, Britta?
Also ich bewege mich ganz bewusst. Mhm. Weil im Alltag, wer rastet, der rostet. Also das ist ja wirklich, bewahrheitet sich. Also ich hatte auch eine Phase, wo ich mich nicht bewegen konnte. Und mache regelmäßig Sport, gehe regelmäßig schwimmen.
Was heißt Sport? Also machst du Yoga oder?
Nö, also so allgemein Sport. Wie gesagt, dann gehe ich regelmäßig schwimmen. In freier Natur am liebsten und bei fast allen Temperaturen.
Das denke ich mir, schön kalt, ne?
Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin immer mit Kindern unterwegs und die sind natürlich sehr aktiv und die fordern mich natürlich auch heraus. Und das ist so mein Alltagsanspruch.
Ja, und bei dir?
Mein ja, dass das Kind mit dem Kind auf dem Spielplatz, das macht Spaß und hält fit. Aber sonst, ja, Bewegung, wie es geht. Ich würde gerne mehr machen, weil ich früher viel sportlicher war und jetzt versuche ich mich wieder selbst zu motivieren, das mehr zu schaffen. Also, und natürlich sieht man mich nur, wenn ich draußen bin. Wenn es mir nicht gut geht und ich zu Hause bin und mich erhole, sieht man mich nicht. Das ist natürlich, ist immer so. Aber Bewegung hilft. Also wirklich heißt nur einmal eine Runde um Block am Anfang und dann ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und dann.
Aber du merkst auch eine positive Auswirkung, wenn
Sport
du dich
bewegst. Sport auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also so. Und auch Entspannungstechniken von Yoga, Atemtechniken und da Meditation, also wirklich die psychische Belastbarkeit.
Alles, was uns gut tut.
Das ist wirklich.
Viele nutzen ja auch den Reha-Sport oder Fitnessstudio. Also das wird doch vielseitig genutzt.
Ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig als Information, weil manche ja immer denken, oh Gott, dann ist alles zu Ende. Man kann mit MS auch im Fitnessstudio sich anmelden, oder? Man macht eben vielleicht nicht alles. Oder man macht es ja so, der Körper zeigt einem ja die Grenzen. Ne? Wenn der Schmerz zu groß ist, sollte man die Übung nicht machen.
Also wie gesagt, die Beweglichkeitsgrenzen sind ja auch irgendwann erreicht. Aber wichtig ist auch, dass man so für alles genügend Zeit einplant. Also diese Selbstorganisation im Alltag finde ich ganz wichtig, dass man so alles gut unter einen Hut kriegt, ohne dafür zu viel Kräfte zu verbrauchen.
Genau.
Also man muss immer gut mit seinen Kräften Haushalten einteilen und für alles zu seiner Zeit.
wunderbar, fast schon Schlusswort. Habt ihr noch irgendeinen Tipp für einen Betroffenen, der noch zögert und sagt, ach, oh Gott, sollte ich zur Selbsthilfe oder auch nicht? Könnt da jemandem was mitgeben, der jetzt euch gerade oder dann zuhört?
Doch, Selbsthilfe hilft. Also es ist das Beste, was mir passieren konnte. Also da habe ich so viel Positives herausziehen können aus Selbsthilfe. Es ist einfach der Umgang mit anderen und vielleicht auch zu sehen, ja, so geht der um. Und der Austausch, einfach wirklich, es sind Betroffene, man kann sich anders austauschen als mit Nicht-Betroffenen. Man wird eher verstanden, das ist also sofort verstanden.
Ja.
Ja, Verständnis ist groß.
Vor allen Dingen, es haben alle die gleichen Probleme. Und Selbsthilfe hat ja nicht nur was mit Kaffee trinken und den Reden über die Krankheiten zu tun, sondern Selbsthilfe ist Selbsthilfe für das komplette Leben, für den Alltag eigentlich.
Matthias nickt. Willst du noch ein Schlusswort hinzusetzen? Nichts hinzuzufügen. Vielen Dank euch dreien, Britta und Marlina von der Selbsthilfefront, einmal Oranienburg, einmal Potsdam jetzt. Also ihr seid sehr aktiv, macht verschiedene Dinge. Ich finde die Kreativgruppe toll in Oranienburg, von der wir gehört haben. Ein YouTube-Kanal wird hier betrieben aus Potsdam heraus. Also ihr macht wirklich unheimlich viel. Danke an Matthias vom Landesverband.
Der
DMSG. Also vielen Dank und weiter so, kann ich wirklich nur sagen. Das macht ihr ganz toll und das ist sehr wichtig, um eben auch Betroffenen zu helfen. Es ist ja auch immer eine psychische Komponente, wie wir ja alle wissen, bei eigentlich allen Krankheiten, gerade auch bei diesen chronischen Erkrankungen, um da wirklich eben sich nicht von der Krankheit dominieren zu lassen, sondern, so wie du es gesagt hast, ne, den Kampf anzunehmen und das Leben weiterzuführen. Und das macht ihr ganz toll. Vielen Dank und ja, das war unsere Folge, diesmal also zur MS, zur Multiplen Sklerose und ihr habt gehört, es geht und man kann voller, leider, jetzt müsste man ein Video haben, ne? Voller Lebensfreude, trotzdem das Leben angehen. Und damit sagt tschüss und bis zum nächsten Mal, Oliver Gell.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.